Ein kurzer Hinweis zu der heutigen Podcast-Folge. In den ersten 20 Minuten mache ich ein Review über meinen Ibiza-Urlaub. Also ganz spannend, was auf der Insel da so passiert. Und ab Minute 23 ungefähr geht es ganz normal weiter mit unserem Aktien-Update und auch eben dem Preview zu den Nvidia-Earnings. Das bedeutet, wenn euch das alles interessiert, dann hört gerne die ganze Folge an. Wenn ihr euch aber nur für das Aktien-Update interessiert, dann könnt ihr gerne vorskippen, ungefähr bis Minute 23. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Wir sind zurück aus dem wohlverdienten Urlaub, zumindest zwischenzeitlich, weil Tumay fährt ja heute nochmal in Urlaub. Aber wir dachten, wir berichten einfach mal, was die letzten Wochen so passiert ist, wollen natürlich auch ein Aktien-Update geben. Und nächste Woche sind ja die Nvidia-Earnings, ganz große Geschichte, die ganze Welt ist ganz gespannt drauf, was da eben announced wird. Und das sind eben alles spannende Themen für heute mit meiner Schwester Tumay. Hey Tumay.
Hey Theo. Ja, ich freue mich auf jeden Fall auf meinen Urlaub. Freue mich aber auch, dass wir eine kurze Folge dazwischen schieben können. Du warst ja jetzt auch in Urlaub an mehreren Orten. Letztens jetzt gerade in Ibiza. Ich war ja selber noch nie in Ibiza. Auf Ibiza heißt es, glaube ich. Ist ja eine Insel. Wie war es denn da und was hast du da gemacht?
Also ich war mit guten Freunden aus der Studienzeit spontan eben auf Ibiza. Wir haben das Ganze kurzfristig geplant. Das heißt, ich war jetzt nicht besonders gut vorbereitet. Das war auch alles mega, mega teuer, weil wir so kurzfristig geplant haben.
Darüber können wir ja gleich sprechen. Ibiza ist ja berüchtigt für seine Preise.
Ja, ich muss sagen, ich bin ja gar kein so krasser Urlauber, ne? Normalerweise mache ich immer so Stadturlaube. Deshalb wüsste ich jetzt auch gar nicht, was die großen Unterschiede sind zwischen Mallorca und Ibiza und so weiter. Aber ich glaube, in den letzten Jahren hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass vor allem Ibiza halt so ein bisschen, ja, eine super begehrte Party-Location dann eben auch geworden ist. Dementsprechend sind auch die Preise ganz stark angezogen. War auch vor Ort ganz spannend, mit den Leuten drüber zu sprechen, wie sich so das, ja, für die Locals das Ganze so verändert hat, dass das Ganze jetzt so ein bisschen zu so einer Schickeria-Insel geworden ist. Und deshalb war ich natürlich auch super gespannt zu sehen, is it worth it? Ja, was kostet das Ganze eigentlich? Und ja, ob man da dann wirklich eine gute Zeit hat oder ob man sich die ganze Zeit nur ärgert, dass irgendwie jeder Hamburger irgendwie 100 Euro kostet.
Ja, da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, was du erzählst. Also ich kenne Ibiza tatsächlich noch so vom Image her schon von vor 20 Jahren oder von vor 25 Jahren, dass es sozusagen ein bisschen so das teure Mallorca ist. Also die, die halt mehr Geld haben, die fahren nach Ibiza. Und ja, dass es dort eben auch eine große elektronische Musikszene gibt. Also viele Leute, die gerne Hausmusik hören oder Technomusik, die fahren da halt wirklich zum Feiern hin. Also viele junge Leute. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das jetzt so eine Location ist für Familien, um dort Urlaub zu machen oder für ältere Menschen. Also da bin ich auch echt gespannt, was du da erzählst. Weil in Mallorca, da denkt man ja auch, ja, Ballermann ist das Erste, was einem da in den Sinn kommt. Aber der Rest der Insel ist ja komplett anders. Wie ist es denn auf Ibiza?
Also zunächst mal ist Ibiza viel kleiner als Mallorca und lebt halt komplett vom Tourismus. Das heißt, in der Off-Season von November bis April geht da auch überhaupt nichts. Also da haben auch die meisten Hotels und Restaurants komplett geschlossen. Mhm. Aber auch, weil sie es leisten können, weil sie einfach in der Hauptsaison so krass viel Geld verdient haben. Ja, ich habe da mit so Locals gesprochen, die haben halt gesagt, ja, und wie findet ihr das so mit dem Tourismus? Weil man ja auch immer wieder hört von Barcelona, dass es den Locals zu viel wird, die keinen Bock mehr drauf haben und sagen, hey, weg mit den Touristen. Und die hat einfach nur gesagt, nö, also Grundstückspreise haben sich irgendwie ver-x-fach. Die verdienen alle sehr, sehr gut Geld und können halt durch diesen Lifestyle leben, dass sie halt irgendwie 500 im Jahr halt gar nichts machen müssen. Also war jetzt halt auch nur mit einem Betrieb, mit dem ich da gesprochen habe. Zumindest denen ging es ganz gut. Die Insel ist verhältnismäßig klein und es gibt da viele verschiedene Ecken. Und da gibt es halt so diese Partymeile, also Den Bossa heißt quasi dieser Strandbereich, wo es halt diese ganzen Clubs gibt, also dieses Ushuaia, was ja recht bekannt ist. Dann auch dieser High Club zum Beispiel. Das sind nämlich so zwei riesige Discos bzw. Hotels, über die können wir gleich mal sprechen. Aber wenn du jetzt so an den Norden fährst oder im Westen oder so, das ist halt ziemlich ruhig auch. Das heißt auch total geeignet auch für Familienurlaube, auch für Leute, die so ein bisschen ruhiger haben wollen. Ich glaube, das ist aber auch das Attraktive an der Insel, dass du halt alles haben kannst. Das heißt, du kannst halt irgendwie total deine Ruhe haben. Dann fährst du halt irgendwie 20 Minuten Taxi. Dann bist du halt mittendrin in dieser Riesendisco. Dann fährst du nochmal 20 Minuten weiter. Dann bist du in dem Hafenviertel und so. Also ich fand es irgendwie ziemlich abwechslungsreich und ich glaube, da ist echt für jeden was dabei.
Ja, cool. Und du warst ja auch in besagtem Club. Hast du dort auch übernachtet?
Genau. Also ich muss ja sagen, ich habe ja mit elektronischer Musik überhaupt nichts am Hut. Also für mich ist irgendwie Techno und House und EDM und das ist alles das Gleiche für mich. Also kann ich überhaupt nicht auseinanderhalten. Ich glaube, da wird es wahrscheinlich widersprechen, oder?
Ja, definitiv. Ja, also ich würde zum Beispiel jetzt auf keinen Fall in irgendeinen Hausschuppen gehen, weil ich eben lieber Techno höre. Und das ist für mich definitiv ein Unterschied. Und ich kannte Ibiza hauptsächlich aus dieser elektronischen Musikszene. Die Insel ist da sehr aktiv gewesen, schon seit Jahrzehnten oder ist sehr aktiv. Und das kannst du ja auch bestätigen, oder? Also ist schon eine sehr große Szene dort.
Aber wenn du jetzt sagst, elektronische Musikszene, meinst du damit dann auch Techno oder meinst du damit dann dieses ganz kommerzielle Electronic Dance Music, dieses EDM?
Also ich würde mal sagen, dass es dort wahrscheinlich beides gibt. Ibiza-Musik ist normalerweise etwas kommerzieller. Das war vielleicht vor 20, 30 Jahren anders. Also Sven Veth hat dort ja auch sehr viel gemacht, also schon vor Jahrzehnten, als er noch nicht so kommerziell war. Aber dann wurde es halt natürlich relativ schnell kommerziell und es wurde wahnsinnig viel Geld damit gemacht. Und ja, da kannst du ja gleich ein bisschen was erzählen, was die Eintritte in solchen Clubs kosten oder die Getränke und so. Ich würde schon sagen, es ist eher kommerzielle Musik, aber ich denke, es wird auch ein bisschen Underground dort geben. Aber ja, Ibiza ist jetzt halt nicht Berlin oder Frankfurt, also was jetzt Underground-Musik angeht.
Also das erste Hotel, in dem ich geblieben bin, war eben dieses Ushuaia. Und Ushuaia ist dort wohl so mit das bekannteste Hotel, weil das im Prinzip ein Hotel mit einem Club ist. Das muss man sich so vorstellen, dass der Club Open Air ist, was ich ja super cool finde, weil ich hasse halt wirklich diese verrauchten Clubs irgendwie.
Stickig, oder auch wenn der nicht und geraucht so weiter.
Wird. Ist ja einfach stickig immer. Ich hasse Clubs, ja, da werde ich nach 10 Minuten müde. Und so ein Open-Air-Club bei 28 Grad irgendwie
auf einer Insel, halt klar.
Ja, ist ja, halt genial. Klar. Das musst du halt so vorstellen, dass du halt in quasi so einen großen Innenhof hast, irgendwie auch mit so einem Pool und so. Und halt dann diese riesige Bühne, ne? Das sieht man auch auf TikTok immer, ne? Mit diesem Ushuaia-Logo und so. Und drumrum gibt es eigentlich relativ niedrige Häuschen irgendwie, ja? Also die sind nicht höher als, ich sag mal, 10 Meter oder sowas, ne? So drumrum. Das heißt, du kannst quasi im Club quasi wohnen. Und wenn du halt
quasi neben
hast,
dem Dancefloor. So wie du ja, genau. Mir die Fotos geschickt hast. Du wohnst direkt neben dem Dancefloor und wirst da beschallt und kannst dich immer mal wieder so ein bisschen zurückziehen.
Was heißt, ja, genau. Also du kannst zumindest mal in Ruhe stehen, ja, weil es natürlich proppevoll. Ich weiß nicht, wie 5.000, 7.000 Leute sind da halt quasi in diesem Innenhof.
Wie auf so einem Hotel. Konzert wahrscheinlich, oder? Also
ja, schon
wahrscheinlich
voll, ja.
Ist da jetzt nicht irgendwie großartig Platz zum Tanzen. Also ich habe auch den Eindruck, das ist eher so eine Konzertatmosphäre, wenn da David Guetta, du warst ja da, gell? Wenn da ja. David Guetta auflegt, das ist natürlich der Oberkommerz. Also für mich ist David Guetta sozusagen der Inbegriff des kommerziellen, in der elektronischen Musikszene. Aber gut, er verdient ja auch einen Haufen Geld damit.
Ja genau, aber für jemanden wie mich, der sich da mit dieser Musik gar nicht auskennt, ist es natürlich gut, zumindest mal ein paar von diesen Menschen mal vom Namen her zu kennen. Und bei Ushuaia ist es so, das fängt immer um 17 Uhr nachmittags an und geht bis 23 Uhr. Ne? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass wenn du da im Hotel wohnst, dass irgendwie die ganze Nacht über die Party geht.
Ah, okay, ich habe mich nämlich schon gefragt, wie will man schlafen, wenn man ja direkt auf dem Dancefloor wohnt?
Nee, genau, aber deshalb finde ich es auch für mich auch wieder ganz, ne, ich bin ja auch kein Typ, der jetzt irgendwie bis um 5 in den Club geht oder sowas.
Mhm.
Ne? Von daher ist halt super cool, dass du um 17 Uhr anfängst und es dann halt schon noch so hell ist. Das ist dann halt eher wie so eine Art Beachparty so vom Feeling her.
Mhm.
Und je
ja.
später es wird und je dunkler es wird, desto mehr geht's halt so in Richtung Party und dann fühlt sich's halt auch stärker. Und das ist halt echt so 7 Tage die Woche. Und dann, weiß nicht, war halt am Freitag zum Beispiel der Calvin Harris, am Montag der David Guetta, dann irgendwie, weiß nicht, Martin Garrix und noch so andere Menschen irgendwie, ja, die ne, ich nur so halb so vom Namen kenne. Aber ich glaube schon irgendwie so relativ bekannte Leute in dieser Szene. Genau, und dann ist halt irgendwie so, dass das Ding natürlich kommerziell ist. Das heißt, du zahlst halt irgendwie 100 Euro Eintritt, ja?
Ne?
Also
für einen Abend.
Schon für einen Abend,
ja.
Genau, ja.
Ja, also 100 okay, 100 Euro Eintritt ist natürlich auch schon ein Wort, ja.
Auf jeden Fall. Und dann, genau, und wenn du quasi im Hotel drin wohnst, also ich hatte jetzt kein Zimmer, was jetzt direkt sozusagen auf den Party-Stage, wo man da drauf gucken konnte, das wäre nämlich nochmal viel, viel teurer gewesen, ja? Ich war sozusagen in dem Tower nebenan. Das heißt, das ist nochmal so ein bisschen abseits, auch ein bisschen ruhiger jetzt, so von der Partystimmung her. Aber wenn du halt diese Partyzimmer haben willst, die sind halt echt, also unfassbar teuer.
Also was heißt halt unfassbar diese, teuer? Sprechen wir da von 500 Euro die Nacht oder 5000 Euro die Nacht?
Sagen wir es mal so, es gibt ja halt irgendwie schon so Suiten und so weiter, die halt dann halt irgendwie auf...
Klar, die gibt's ja immer.
mittendrin bist oder sowas, ja, die sind dann echt so, keine Ahnung, so 10.000 Euro die Nacht oder sowas, ja. Ich glaube so das normale Hotelzimmer irgendwie, ja, immer saisonbedingt irgendwie, ja. Aber so zwischen so 500 und 1.000 Euro, glaube ich.
Da ist der Eintritt dann hoffentlich inklusive.
Da ist dann der Eintritt, dann wenigstens mit drin, genau. Aber tatsächlich ist es ja so, man muss dazu sagen, dass wenn du halt Last Minute buchst, ja, also ich war jetzt auch nicht die ganze Zeit in diesem Ushuaia, ja, ich war da irgendwie eine Nacht und danach sind wir dann in ein anderes Hotel umgezogen. Aber in der Hauptsaison auf Ibiza ist halt alles relativ teuer irgendwie, ja. Und da könnte die Rechnung schon aufgehen, dass du halt sagst, naja, wenn ein ganz normales Hotel auch schon ein paar hundert Euro kostet da und man irgendwie, weiß nicht, zu zweit ist oder zu dritt oder sowas, dann geht man halt ins Ushuaia und dann hat man irgendwie noch dreimal das Ticket quasi für
gespart,
300
ja, klar.
Euro mit drin irgendwie. Dann macht das irgendwie schon Sinn irgendwie. Ja, also, ne? Also das halt immer noch
ja,
teuer,
aber
geht dann schon.
Du meintest ja auch, mit dem Eintritt ist es nicht getan, wenn man auf diese Party geht in den Club. Stimmt's?
Genau, da gibt's nochmal verschiedene Sachen, ja. Also tatsächlich im Ushuaia kannst du theoretisch reingehen und wenn du jetzt nicht zufällig so ein VIP-Table hast, ja, oder sowas, ne? Also hatte ich nicht. Ein ganz normaler Typ, der da irgendwie rumsteht und an seinem Wasser irgendwie trinkt oder so. Dann hast du jetzt erstmal keinen Mindestverzehr, ja. Mindestverzehr gibt's bei diesen Beachclubs, über die können wir gleich mal sprechen. Aber im Ushuaia selbst, da kannst du halt deine Getränke kaufen und das Wasser kostet halt schon 16 Euro pro Wasser.
16 ja. Euro. Für 0,2 oder 0,4 wenigstens.
Weiß nicht, so eine, weiß nicht, 0,4 oder sowas, ja. Also halt das Billigste, was du kaufen kannst. ist halt dieses Wasser für 16 Euro oder ein Bier für 16 Euro. Bei den Drinks, keine Ahnung, dann kostet halt irgendwie so ein Gin Tonic dann 22 Euro.
Und ich ist aber im Vergleich zum Wasser ein Schnäppchen. Ja. Also genau, ja. Da ist der Alkohol ja dann richtig günstig im Vergleich zum Wasser.
Ja, genau. Also in München habe ich definitiv auch schon mal 20 Euro für einen Gin Tonic bezahlt. Und selbst in Karlsruhe habe ich auch schon mal 15 Euro für einen Gin Tonic bezahlt. Von daher finde ich jetzt die 22 Euro jetzt schon teuer, aber jetzt nicht so dramatisch irgendwie, ja. Wenn du halt Wasser trinken willst, ist halt irgendwie teuer. aber so, nee, von der Stimmung so total witzig. Ich bin ja überhaupt nicht in dieser, ich sag mal so, Dance-Szene drin. Aber das Witzige ist halt, dass die halt alle in so ziemlich wilden Outfits kommen irgendwie, ja. Also zum Teil irgendwie voll mit so Glitzer, dann irgendwie so Zeug so im Gesicht haben, irgendwie ja, lustige Sonnenbrillen tragen. Zum Teil dann irgendwie auch irgendwie.
Sehr bunt wahrscheinlich, oder insgesamt,
ja,
also.
Nylon-Outfits oder so. Und das Coole ist aber auch, dass bei Ushuaia einfach jeder reinkommt, ja. Okay, du kannst halt sagen, irgendwie 100 Euro, aber es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, okay, da dürfen jetzt irgendwie nur Leute rein, die so und solche Klamotten haben oder so und so aussehen, sondern da sind irgendwie Junge dabei, da sind Ältere dabei, eigentlich auch so ein bisschen egal, wie du angezogen bist, wie du aussiehst und so weiter, also hat schon relativ
gut gemischt,
ist eigentlich schon ganz cool. Also jetzt nicht so Schickeria-mäßig oder so.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, ich dachte, dass da vielleicht irgendwie, ja, krasse Türsteherpolitik gibt oder so und man da Angst haben muss, dass man nicht reinkommt, also das ist ja schon mal sehr angenehm.
Und auch kein Stress, wie man ja immer sagt, über Berghain irgendwer, dass du da in 5 Stunden Schlange stehen musst und wenn du jetzt
und dann nicht reinkommst,
total
genau.
Freakiges anhast, du irgendwie nicht reinkommst oder sowas, sondern zahlst halt deine 100 Euro Eintritt, okay, das ist viel Geld, aber dann kannst du irgendwie in Flipflops, in Badehose, wie du willst, einfach da reingehen und das ist schon sehr, sehr relaxed.
Ja, cool, also wie war denn die Stimmung dort? Haben die Leute ja viel getanzt, gefeiert, haben die sich viel vermischt, unterhalten oder war das eher so ruhig erstmal um die Uhrzeit, so 17 bis 20 Uhr?
Also das ist dann schon eher entspannt, würde ich mal sagen. Und dann so von 21 Uhr bis 23 Uhr kommt dann immer der Hauptact. Das heißt, der David Guetta oder der Calvin Harris, die sind jetzt auch nicht den ganzen Tag da, sondern halt nur
ja,
so
klar, die legen
zwei
ja
Stunden.
Nur kurz auf, ja. Mhm.
Genau, legen die letzten 2 Stunden auf. Und danach ist es aber so, dass halt echt also schon eine super Stimmung, ja. Wobei ja auch, ehrlich gesagt, viele damit beschäftigt sind, einfach irgendwie Instagram-Stories zu posten, so wie ich zum Beispiel, ja.
Also viele Handys dann auch am Start oder, ja.
Ja,
also,
genau, ja. Und da gibt es natürlich so Puristen, die halt sagen, hey, das diese Handy-Konzertgänger, die versauen irgendwie alles, ja, weil die gar nicht zum Tanzen da sind.
Ja, stimmt. Also ich find's auch ehrlich gesagt
Bilder
ein bisschen schlimm, wenn ich dann auf YouTube irgendwelche Mitschnitte sehe und dann sieht man so ein Meer von Handys, ja, und die Leute gucken gar nicht, was da passiert auf der Bühne, sondern gucken nur auf ihr Handy. Das finde ich dann auch schon ein bisschen schade.
Um 23 Uhr, also Punkt 23 Uhr, ist dann aber auch Schluss, ja. Das heißt, da geht dann sofort die Musik aus, das Licht aus. Und dann ist die Idee, dass du halt gerade gegenüber, also einmal rüber wanderst zu diesem High Club. Das ist quasi dann so ein Indoor-Club. Da war ich dann nicht. Der macht um 12 auf, aber da kommt der Hauptact erst um 3 Uhr morgens, ja. Das heißt, zum Beispiel der David Guetta, der legt halt zum Beispiel montags im Ushuaia auf, also quasi nachmittags bis 23 Uhr. Und freitags in diesem High Club von 3 Uhr morgens bis 5 Uhr morgens. Und da hatte ich halt echt keinen Bock drauf, das war mir dann zu anstrengend.
aber ist lieber schlafen
diese
gegangen.
Es gibt halt diese beiden Riesenclubs, die halt so direkt gegenüber sind. Und da gibt es natürlich noch viele kleinere Clubs dann eben auch noch, die vielleicht auch so ein bisschen mehr, ich sag mal, Insider-Charakter haben. Und High und Ushuaia sind echt so diese Mainstream-Riesendinger.
Ja, und da gibt es ja einen Mindestverzehr, hattest du mir geschrieben. Und da habe ich ja echt mit den Ohren geschlackert.
Nee, der Mindestverzehr ist nochmal was anderes. Das sind diese Beach-Clubs, ja. Und zwar ist es so, dass auf Ibiza eigentlich alle Strände öffentlich sind. Das heißt, es gibt jetzt keinen Hotelstrand, der nur für Hotelgäste ist. Sowas gibt's nicht, genau. Was du aber oftmals hast, ist, dass du quasi vor dem Strand direkt entweder nochmal irgendwelche Clubs hast, die nochmal ihren eigenen Bereich haben mit Pool und mit Liegen und so weiter. Oder du hast eben Hotels, wo du halt auch nochmal Liegen hast. Und dann kannst du quasi vom Hotel aus und dem Poolbereich dann eben zum Strand gehen, ne? Und dann gibt's halt irgendwie solche Beachclubs, die sind auch super schön. Manche davon sind auch recht bekannt. Einer heißt irgendwie so Nikki Beach Club. Der andere hieß Blue Marlin. Und da hast du auch verschiedene Optionen, ja. Also du kannst einfach nur zum Mittagessen hingehen und das ist halt wie so ein etwas teures Restaurant. Also ich sag mal München plus 20%, würde ich mal sagen, ja, in diesen Beachclubs. Also schon teuer, aber jetzt auch nicht fünfmal so teuer jetzt wie München.
Strandkulisse, ja, und so weiter, ja.
Genau.
Also
sieht schon ziemlich
schick
aus, ja.
Ja, wenn du mitten auf der Strandpromenade essen gehst, dann musst du einfach damit rechnen, dass es halt etwas mehr kostet.
Ah, nee, das ist nochmal anders sogar. Strandpromenade ist sogar relativ günstig, ja. Also wenn du wirklich ganz normal am Strand in einem Restaurant sitzt, dann zahlst du zum Teil auch nur 15 Euro oder 20 Euro für so ein Hauptgericht, ja. Also
das
ist echt
super,
ja. Ach,
das geht aber wirklich, ja. Das zahlst du in Karlsruhe auch.
Richtig gute Restaurants,
ja.
Paella und so weiter oder irgendwie auch sogar gutes Steak. Zum Teil für 20 Euro, das ist total fair. Und der einzige Ausreißer, wo es halt wirklich teuer wird, sind halt wirklich so diese Beachclubs, wo du halt irgendwie überall diese weißen Möbel hast und halt den Pool und so weiter und so fort. Und das ist so, dass du halt entweder nur zum Essen hingehen kannst, dann kannst du das Ganze angucken, kannst dort dann auch quasi an den öffentlichen Strand gehen, aber quasi nicht in den Pool mit rein. Oder wenn du halt quasi den Pool mitnutzen möchtest, dann musst du halt so eine, ja, so ein Daybed, also so eine Liege für den Tag irgendwie mieten. Und dann hast du halt diesen Mindestverzehr, der kommt dann.
Okay, und der beträgt für so eine etwas schickere Strandliege quasi?
Sagen wir es mal so, wir sind an einem Tag zu spät gekommen, ja? Also wir sind da relativ spät gekommen. Deshalb haben die uns nicht mehr den ganzen Tag berechnet, ja? Also kann ich sozusagen jetzt noch sagen, hey, wir haben es gemacht, aber jetzt nicht irgendwie sozusagen das volle Programm bezahlt. Was würdest du denn glauben, was sowas kostet? Also nehmen wir an, da hast du so eine Liege, ne, für 3 oder 4 Personen, also eine etwas größere
Lounge-Liege
mit irgendwie mit Sonnenschirmen und so weiter, Handtüchern und so. Was würdest du glauben, was da der Mindestverzehr ist?
Also da wir von Ibiza sprechen, hätte ich jetzt mal gesagt 50 Euro pro Person, ja, dass man da vielleicht was essen soll und was trinken. Kommt das ungefähr hin?
Knapp vorbei. Das sind dann also schon für 4 Personen schon 500 Euro.
Okay, gut. Aber immerhin für 4 Personen und nicht pro Person. Ich hatte das so verstanden, dass es dann pro Person ist. Ich so, oh, da muss man aber mit Geld um sich schmeißen. Also
habe ich das auch verstanden? Okay. Habe ich das auch verstanden? Also nicht, dass irgendwie 500 Euro jetzt irgendwie wenig ist oder sowas, ja?
Ja.
Und auf der anderen Seite könntest du jetzt irgendwie so rechnen. Naja, also rechnen wir mal irgendwie 100 Euro pro Person Mindestverzehr. Wenn du es jetzt irgendwie quasi jetzt mal in Münchner Preisen rechnen würdest, ja, dann könntest du auch sagen, okay, gut, irgendwie ein Drink sind irgendwie 20 Euro und irgendwie ein
Eine Schüssel Erdnüsse, 15 Euro, so ungefähr.
Nee, weiß nicht. Ein Hauptgericht irgendwie 20 Euro oder sowas, ja. Also sagen wir so, wenn du da den ganzen Tag irgendwie chillst, irgendwie, ja, also super schön. Ich glaube, da kommen die 100 Euro ehrlich gesagt irgendwie schon weg irgendwie, ja. Und ist natürlich immer noch teuer dafür, dass du einfach 10 Meter weiter umsonst an den Strand gehen kannst. Wie gesagt, wir haben jetzt da diesen, wir waren ja nur paar Stunden dann am Ende dort, also in diesem einen Beachclub. Aber es gab natürlich auch die Leute, so wie man sich so ein bisschen vorstellt, die dann halt da irgendwie riesige Lounges haben und dann irgendwie, weiß nicht, irgendwie riesige Flaschen kaufen oder sowas, ne? Also haben wir jetzt definitiv nicht gemacht, haben wir nur so gesehen. Wobei es jetzt auch nicht so vulgär war, wie man sich das vielleicht vorstellt irgendwie, dass da nur irgendwie Leute
aufeinander rumliegen oder so.
Und Shampoos irgendwie in den Pool rein spritzen oder sowas. Ja, da waren nämlich auch Familien mit Kindern da und so weiter, ja. Also echt,
also, entspannt. Also ja, von der Altersspanne auch ein bisschen gemischt oder schon hauptsächlich jüngere Partygänger?
Ja, primär schon. Aber das Lustige ist halt, dass da halt irgendwie die alle zusammen Party machen. Also das sind halt irgendwie echt so das gesamte Spektrum, ja. Also
ach, das ist aber schön, ja. Das ist, finde
ja,
ich jetzt.
Ja, genau. Da gibt es halt irgendwie so Familien mit kleinen Kindern. Und nebenan aber dann irgendwie so, weiß nicht, so Bodybuilder und Instagram-Models, also wie man sich das vorstellt, die dann alle so zusammen in dem gleichen Pool Party machen. Das
ist dann schön. Also schön war entspannt angesagt. Und angenehm. Ja, und dann hast du ja noch den Rest der Insel ein bisschen erkundet, oder? Du meintest ja, die Insel ist jetzt nicht besonders groß und ihr wart irgendwie auf einem Weingut oder habt noch andere Sachen gemacht.
Genau, wir haben uns das, so ein Weingut angeschaut, einfach mal zu schauen, wie das, ne, wie der Wein so hergestellt wird, auch wie da so die Economics dahinter sind. Und das war irgendwie ganz spannend, weil das Weingut wohl so einem bekannten Schweizer gehört, irgendwie Michael Mayer oder sowas, kannte ich jetzt vorher auch nicht. Der ist wohl ein recht bekannter Künstler und Gastronom und hat auch Weingüter und so. Da merkt man aber, dass halt Weinanbau für viele halt echt so ein Passion-Project ist. Also weil sich's halt null rechnet, ja. Weil du halt irgendwie nur, weiß nicht, 10.000, 20.000 Flaschen Wein pro Jahr machen kannst. Wenn du halt jede davon dann für 10 Euro verkaufst, dann lohnt sich einfach dieser ganze Aufwand halt irgendwie nicht, ja.
Ja klar, und es ist ja auch total anfällig, wenn irgendwas passiert, irgendwelche Ausfälle wegen Wetter oder irgendwelche Parasiten oder sonst irgendwas. Also es ist ja nicht jedes Jahr eine bestimmte Qualität oder eine bestimmte Menge garantiert.
Und das Spannende ist aber auch, dass sie halt auch sagen, die kriegen halt gar keine Leute dazu, da mitzuarbeiten. Weil du kannst halt im Tourismus viel, viel mehr Geld verdienen. Ja, das heißt, da gibt es halt keine Leute, die jetzt Bock haben, Weintrauben zu pflücken oder sowas. Ja, das heißt, das sind alles Leute, die quasi vom Festland, quasi von Spanien, zur Ernte, wie in Deutschland quasi die Spargelstecher so ein bisschen, ja, dass sie halt als Erntehelfer halt irgendwie kommen. Weil einfach auf Ibiza du halt so viel Geld mit Tourismus verdienen kannst. Du kannst halt so viel mehr Geld verdienen, wenn du halt eine Bedienung bist, im Club arbeitest und so weiter und da deine Trinkgelder kriegst, versus jetzt, ich sag mal, eine ehrliche, anstrengende Tätigkeit jetzt bei der Ernte oder so. Das heißt, da hat sich alles jetzt total stark eben auf diesen Tourismus konzentriert.
Ja, also auf jeden Fall ein schöner Trip und man kann es sich ja bei dir auch auf dem Instagram-Kanal anschauen. Da hast du ja auch ein paar schöne Stories gepostet, da kriegt man einen kleinen Eindruck. Und dein Fazit einfach in einem Satz: Ibiza, würdest du nochmal hin? Und für wen lohnt es sich?
Also ich würde definitiv nochmal hingehen. Also fand ich super cool. Macht echt viel Spaß. Kann natürlich total sein, dass jede x-beliebige andere Mittelmeerinsel eigentlich genauso schön ist. Zur Hälfte des Preises, ne? Das ist ja nicht wie bei der Diskussion irgendwie Sylt versus andere Nordseeinseln und so. Ich glaube, bei Ibiza, glaube ich, wenn du halt ein bisschen besser planst und auch in der Off-Season gehst, ist halt viel billiger. Also viel, viel billiger. Allein schon als ich da war, ich bin ja total in der Hauptsaison da gewesen, aber alleine montags war das Zimmer halt nur noch halb so teuer wie freitags, ja. Das heißt, wenn du ein bisschen flexibel bist, dann kannst du da echt ganz gute Schnäppchen machen. Im Herbst ist da ja auch noch warm. Das heißt, wenn du da jetzt im Oktober hingehst, sagen auch viele, dass es wunderschön ist, weil es da nicht mehr so crazy ist, also nicht mehr ganz so viele Leute, aber immer noch warm genug zum Baden. Ich glaube, das machen auch viele, dass sie im Oktober erst hingehen. Und was ich auch noch ganz spannend fand, sozusagen auch sozusagen als Insider-Tipp in Anführungszeichen, was ich dort festgestellt habe, ist, dass du für viele von diesen 5-Sterne-Hotels halt solche Tageskarten holen kannst, um deren Poolbereiche und Beachclubs zu benutzen.
Das heißt, theoretisch, also ohne Übernachtung quasi, ja, kannst du dann ins Spa gehen, ja. Mhm.
Ja, genau, also Spa weiß ich jetzt gar nicht, aber zumindest außerhalb halt diese ganzen Poollandschaften, Beachclub und so weiter. Das heißt, theoretisch, ja, also mal überspitzt gesagt, ja, könntest du auch im Hostel übernachten, ja, oder in der Jugendherberge für, keine Ahnung, 20 Euro die Nacht, weil du ja eh nicht so viel schläfst auf Ibiza, ja, und tagsüber einfach den Luxus von einem Sternehotel irgendwie nutzen.
Und das finde ich aber schön, dass sie das anbieten und genau, nicht so und exklusiv bleiben, ja. Mhm.
Ja, genau, und diesen Daypass, das ist nicht 100 Euro Eintritt, sondern 100 Euro Verzehr. Das heißt,
de facto du hast kannst auch was halt davon.
Umsonst,
ja.
Umsonst da reingehen. Klar, ist das Essen dann so ein bisschen teurer und so weiter, ne? Aber es ist halt auch wirklich sehr, sehr gut. Und das habe ich zum Beispiel dann auch die letzten 2 Nächte gemacht. Also das Hotel, in dem ich war echt so ganz nett. Hatte auch eine schöne Poolanlage und so, aber hier hat sich jetzt irgendwie keinen Beachclub oder so. Und dann bin ich auch in diesem normalen Hotel, sag ich mal, geblieben und bin dann aber die letzten 2 Tage noch für diesen Tagespass dann irgendwie in diesen Beachclub dann gegangen. Musste dann irgendwie am letzten Tag, weil ich nicht mehr so viel Zeit hatte, noch zusehen, dass ich mir meine 100 Euro noch irgendwie aufbrauche, ja, und dann zum Mittag esse. Aber das ist irgendwie so ein Tipp,
den ich mit den Austern und dem Kaviar, ja, runterspülen mit Champagner und dann schnell noch diese 100 Euro verbrauchen. Ja, sehr
ganz
schön.
Ganz so viel kriegt man dafür doch nicht, aber genau, also Fazit, ich fand es auch spannend, dahin zu gehen. Ich betrachte ja immer alles auch so ein bisschen so aus so, sag mal, soziologischer Sicht, wenn man sich das so anschaut, sind natürlich schon ganz lustige Charaktere, die da irgendwie rumlaufen. Und dann habe ich ja scherzhalber dann auf Instagram auch gepostet, so, hey, Ibiza war wirklich cool, schon ein bisschen speziell dort, aber jetzt bin ich froh, mal wieder in München zu sein, wo es eben nicht so einen Materialismus und Schönheitswahn gibt.
Genau, wo die normalen Leute sind in München.
Die Bodenständigen, genau.
Ja, total cool. Also ich freue mich ja immer über solche Berichte. Und ja, dann gehen wir doch mal weiter zu unseren normalen Themen, nämlich wieder harte Finanzthemen. Hier, wie sieht's denn mit den Aktien diese Woche aus?
Interessanterweise gab es Anfang August so eine Art Mini-Crash. Und zwar war das genau am 5. August. Ich glaube, seitdem haben wir dann eben auch keine Folge mehr gemacht. Da war dann irgendwas in der Nacht, dass die japanische Notenbank die Leitzinsen erhöht hat und dadurch gab es dann irgendwelche, ja, sag mal, Entwicklungen da an den Börsen und dann haben alle irgendwie kurzzeitig die Panik bekommen und dann gingen die Aktien halt echt krass runter, ja, das waren so die größten Tagesverluste in den letzten Jahren, also ging es halt echt rasant runter und vielleicht einfach als Indikator, weil wir ja immer gerne über Nvidia sprechen als Aktie, wir wissen ja, dass es All-Time High ja $140 sind und es ging dann zwischenzeitlich echt auf $90 runter, ja. Also klar, es war zu dem Zeitpunkt nicht auf All-Time High Kurs, es war vielleicht irgendwie, keine Ahnung, 120 oder so. Dann ging es aber echt innerhalb von ein paar Tagen irgendwie dann auf $90 runter, was halt irgendwie schon krass war. Man muss aber sagen, dass sich das dann ziemlich schnell wieder erholt hat. Und wenn ich jetzt heute auf die Zahlen schaue, dann ist es halt so, dass zum Beispiel Nvidia jetzt wieder bei $125 aktuell ist, waren sogar schon wieder auf $130. Das heißt, wer in diesem Augenblick da eben nicht die Panik bekommen hat und irgendwie verkauft hat, sondern gesagt hat, hey, cool, jetzt gehen die Kurse runter.
Genau.
Ich kaufe jetzt den Dip. Diese Person hätte innerhalb von 2 Wochen 40% auf Nvidia machen können, was halt voll krass ist. Was aber auch wieder zeigt, wie ja wichtig es vielleicht auch ist, dieses Dollar-Cost-Averaging zu machen oder vielleicht auch einfach ein bisschen Liquidität zu haben, um solche Dips dann eben zu nutzen, wenn man natürlich langfristig an die Aktie glaubt. Aber da gab es dann irgendwie auch schon diesen Meme irgendwie online, ja, so von wegen so, okay, bei $90 will niemand Nvidia kaufen, bei $140 stehen sie alle Schlange, um es irgendwie zu kaufen.
Ja, klar.
Weil sich also, natürlich dann niemand traut.
Das ist natürlich auch Psychologie. Also es gibt ja verschiedene Ansichten dazu. Also manche sagen buy the dip und die anderen sagen never catch a falling knife, weißt du? Also es ist halt schwierig, nicht nervös zu werden, wenn ja so eine Abwärtsbewegung stattfindet und man weiß ja nie, ob das der Anfang eines größeren Crashs ist. Also ich habe mir abgewöhnt, also ich habe es mir zumindest vorgenommen, keine emotionalen Handlungen da mehr zu machen und ich bin ganz froh, dass ich das nicht so richtig mitbekommen habe, sondern einfach gar nichts gemacht habe und ja, also vielleicht sollte man immer auch so eine Buy-Order haben, also ein automatisierter Kauf, der ab einer bestimmten Summe einfach automatisch läuft, dass man sich von Anfang an eine Strategie überlegt und sagt, ab da und da kaufe ich einfach nach, das geht automatisch, das stelle ich ein, wenn ich gerade nicht irgendwie emotional beteiligt bin und nicht gerade in diesem Moment handeln muss und ja, dasselbe mit den Gewinnen mitnehmen, das könnte man ja auch einstellen, dass man sagt, ab einem gewissen hohen Wert verkauft man immer ein bisschen und sichert sich ein paar Gewinne. Weil ich finde es immer schwierig, in diesem Moment selbst mich noch dran zu erinnern, was für eine Strategie ich eigentlich hatte. Weil meistens bekomme ich da dann irgendwie Angst oder werde nervös oder keine Ahnung was. Das kriegt man aber so ein bisschen von sich selber auch mit, wenn man da eine Weile dabei ist. Also nicht, dass ich jetzt 20 Jahre Aktienerfahrung hätte, aber so die letzten paar Mal habe ich das an mir selber beobachten können, dass es besser ist, da nicht emotional zu handeln.
Und man muss ja auch sagen, dass, also ich sag mal, Social Media und auch die Presse, ja, die müssen natürlich immer über irgendwas berichten, ja. Das heißt, die erfinden natürlich für alles irgendwelche Narrative. Dann sagen sie, oh, Big Tech is over und bla 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 und so weiter, ja. Und dann sagen sie, also da haben wir das letzte Mal ja auch schon drüber gesprochen, also noch vor diesem Dip, dass die dann sagen, oh, Big Tech is over, man investiert jetzt die kleinen Titel. Und dann sage ich so, hey, Moment mal, wir hatten wirklich letzte Woche überall All-Time Highs, ja. What's wrong with you irgendwie, ja? Also ich glaube, von daher, wenn man dann so eine längerfristige Investment-These hat, dann kann man da relativ entspannt sein. Die ganzen großen Companies, die haben ja auch ihre Quartals-Earnings schon bekannt gegeben in den letzten Monaten oder in den letzten Wochen. Nvidia kommt ja nächste Woche, darüber reden wir ja gleich. Aber wenn wir uns einfach mal die Performance anschauen, also im letzten Monat war Apple plus 3%, Microsoft minus 3%, Nvidia plus 8%, Alphabet minus 5%, Amazon minus 3%, Meta plus 15%, insgesamt plus 3% für unsere Super 6. Und das ist jetzt einfach nur so als Indikation, für den, wie der letzte Monat gelaufen ist. Aber auch wenn wir uns jetzt mal die Stock-Performance anschauen für das Jahr 2024, haben wir Apple bei 21% im Plus, Microsoft 12%, Nvidia 157%, Alphabet 19%, Amazon 17%, Meta 54%. Und wow, in Summe, okay, wenn du jetzt halt einfach ganz doof in unsere Super 6 investiert hast, bist du 47% im Plus jetzt auf die, ne, letzten 8 Monate, aber natürlich maßgeblich mitgezogen in die Höhe natürlich durch Nvidia und auch durch Meta.
Also Meta, das läuft ja irgendwie so ein bisschen unterm Radar gefühlt. Also da wird einfach nicht so viel darüber berichtet oder gesprochen wie über Nvidia. Aber Meta ist ja sozusagen hier ja die zweitstärkste Firma.
Genau, das liegt auch so ein bisschen daran, dass sie ihre KI-Story am besten erzählen können, ja. Weil im Augenblick dreht sich ja um alles um KI, logischerweise. Und dann ist ja mal die Frage, okay, wer verdient damit jetzt eigentlich Geld? Und zum Beispiel der Google-CEO hat dann zum Beispiel gesagt, hey, das Risiko in KI zu wenig zu investieren, ist größer als zu viel zu investieren, ja. Das heißt, deshalb investieren die halt auch so viel. Aber das haben halt manche an der Börse so interpretiert als, naja, also die wissen noch gar nicht so genau, wie sie damit Geld machen wollen, aber sie kaufen jetzt einfach mal 40 Milliarden Dollar jetzt irgendwie Nvidia-Hardware oder sowas, ne. Und ich glaube, Meta, die können ihre Story so ein bisschen besser erzählen, weil sie jetzt halt schon sagen können, hey, unabhängig jetzt von Generative AI, können wir diese ganzen Chips und diese ganzen Datacenter dafür benutzen, um unsere bestehenden Produkte zu verbessern. Das heißt, dass unser Algorithmus für Instagram Reels besser wird, dass unser Werbetargeting besser wird und so weiter, ja. Das heißt, alle Tech-Firmen geben im Augenblick wahnsinnig viel Geld aus. Man weiß aber noch nicht so hundertprozentig, wem es wie viel bringt. Und zumindest Meta kann da eine ganz plausible Story erzählen.
Bei Microsoft, und da gibt's halt auch einfach schon die Kunden. Also das ist halt einfach eine riesige Userschaft. Und wenn man die bestehenden Produkte damit verbessert, dann bindet man die einfach nochmal besser.
Das ist richtig. Aber das sollte ja eigentlich auch wahr sein, auch für Google und für Microsoft und für alle eigentlich, ne? Auch wenn sie niemals in ihrem Leben auch nur ein einziges Gen-AI-Produkt auf den Markt werfen würden. Deshalb gibt es, glaube ich, immer beide Stories. Das eine ist eben zu sagen, hey, können wir unsere bestehenden Operations mithilfe von KI besser machen? Und können wir mithilfe von KI neue Services und Produkte anbieten, mit denen wir noch mehr Geld verdienen können? Das Spannende ist jetzt aber, dass wenn du dir jetzt dieses Portfolio anschaust, der Super 6, dann ist es halt echt so, also Microsoft ist ja nur 12% im Plus dieses Jahr. Also jetzt gar nicht so viel besser als jetzt so ein DAX oder sowas, ne? Und Nvidia ist halt einfach fast 160% im Plus, ja? Und das ist halt das Spannende, ja? Wenn du halt diversifizierst oder nicht diversifizierst, ja? Also nehmen wir an, du hättest halt irgendwie zu Anfang des Jahres halt irgendwie 10.000 Euro jeweils halt gehabt, ja? Und würdest sagen, okay, irgendwie Microsoft und Nvidia finde ich irgendwie beides gut, jeweils 10.000. So, dann sind jetzt bei Microsoft aus 10.000 halt irgendwie 11.000 geworden und bei Nvidia sind halt irgendwie 26.000 halt draus geworden. Irgendwie,
ja? Irre, ja.
Also der Return ist halt wirklich, also 13 Mal so hoch irgendwie, ja. Und das ist halt die Frage bei der Diversifikation, ja. Sagst du dann als Anleger, ja, ist ja irgendwie total cool, ich habe hier meine sicheren 12% gemacht mit Microsoft und freue mich drüber, dass du halt bei Nvidia so viel rausgeholt hast, oder denkst du dir so, Moment mal, war doch mega offensichtlich, dass Nvidia so viel, so krass steigt dieses Jahr. Warum habe ich jetzt eigentlich nicht 20.000 in Nvidia gesteckt, anstatt irgendwie 10 und 10 in Microsoft und Nvidia?
Ja, also ich glaube, das ist halt auch eine Typfrage. Also es gibt ja Leute, die wollen einfach grundsätzlich nicht nur auf ein Pferd setzen, egal was da jetzt gerade die Narrative ist. Die sagen einfach grundsätzlich, ja, verteile ich mein Geld. Und ich denke, wenn du dein Geld auf ein Pferd setzt, dann musst du das halt auch die ganze Zeit beobachten. Und also etwas, was so steil nach oben geht, das birgt ja schon die Gefahr irgendwie gefühlt, dass es auch genauso schnell wieder runtergehen kann. Also ich denke, da muss man dann schon ein bisschen gucken, dass man sein Geld vielleicht auch rechtzeitig auscasht oder halt ja auf dem Weg auf die All-Time-Highs auch immer mal wieder ein bisschen rausholt und dann wieder in etwas sicherere Aktien steckt, von diesen Super 6 beispielsweise. Also ich habe das Gefühl, das hat viel mit Narrative zu tun, was bei Nvidia jetzt gerade passiert. Und natürlich wächst Nvidia auch viel stärker als jetzt beispielsweise Microsoft, weil sie auch nicht so groß sind. Also darüber haben wir ja auch schon mal gesprochen, dass ja Microsoft sich jetzt nicht verdoppeln wird und Nvidia noch die Chance hatte, sich zu verdoppeln beispielsweise oder zu vervierfachen.
Von der Market Cap ja Nvidia ja wieder größer ist als Microsoft.
Ja, jetzt inzwischen ja. Also mich wundert es ehrlich gesagt auch, dass Microsoft jetzt nicht so viel gewonnen hat, wie man jetzt hätte annehmen können Anfang des Jahres. Weil es hieß ja immer, Nvidia und Microsoft sind hier die Zugpferde und Microsoft, großer Gewinner dieser ganzen AI-Geschichte und dieses ganzen Hypes, und das ist ja jetzt im Vergleich zu Meta überhaupt nicht passiert. Das wundert mich jetzt ein bisschen, um ehrlich zu sein.
Ja, genau. Also dafür, dass die ja die großen Investoren sind in OpenAI und dadurch, dass sie ja theoretisch irgendwie Copilot jetzt ja noch und nöcher verkaufen, ist die Performance halt nicht so gut. Genau, aber deshalb denke ich halt auch immer, naja, wenn du halt jetzt in diese Super 6 investierst, in welchem Verhältnis auch immer, bist du auf jeden Fall gut aufgestellt, weil dir dann so ein bisschen egal sein kann, wer am Ende wirklich das Rennen macht in Sachen KI. Einer von den 6 wird es dann eben schon sein und die anderen werden dann eben auch nicht pleite gehen. Wie gesagt, da finde ich, also als jemand, der ja sehr konzentriert in Nvidia investiert ist, finde ich es halt immer einfach spannend, das so zu sehen, dass es sich bislang ausgezahlt hat. Klar, kann natürlich irgendwie auch schief gehen, aber ich finde es einfach krass, dass der Return halt, dass es halt so einen großen Unterschied gibt, ja. Also so
ja,
groß.
Ist
ja,
ist echt dass, Wahnsinn.
Obwohl du ja, das ja sagen können, in 2023 war schon dieser krasse Nvidia-Hype. Danach muss ja eigentlich aufhören und deshalb haben wir aber auch gesagt, hey, irgendwie für 2024 machen wir regelmäßig diese Super 6 Updates, um mal zu schauen, wie sich dann eben entwickelt. Und dass selbst in diesem Jahr dann halt Nvidia halt echt also mehr als 10-mal so gut performt, wie viele von diesen Super 6 ist halt, also unglaublich.
Es ist ja auch beispiellos, also da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Es gibt eigentlich historisch gesehen kein ähnliches Beispiel, an dem man sagen könnte, ja, der Verlauf war dann so und so, ja. Also auch die ganzen Analysten sagen ja, also die können sich das ja nicht so richtig erklären. Die sagen ja einfach, ja, man guckt da mit großen Augen zu und ein Earning übertrifft das andere und irgendwie scheint es da überhaupt gar kein Ende zu geben. Wo wir ja jetzt dann auch auf die Earnings jetzt kommen werden.
Die meisten Tech-Companies haben ihre Earnings schon bekannt gegeben für dieses Quartal. Und Nvidia ist relativ spät dran und es wird dann eben nächsten Mittwoch der Fall sein. Das ist ja immer so, dass jetzt nach der deutschen Zeit um 22 Uhr ja die amerikanische Börse schließt. In der Regel werden halt danach die Zahlen bekannt gegeben. Ne? Das ist dann in den USA, keine Ahnung, 17 Uhr oder sowas oder 16 Uhr vielleicht. Da werden die Zahlen bekannt gegeben und dann bin ich schon mal gespannt auf die sozusagen After-Hours-Reaktion dann, weil du dann ja schon direkt immer so einen gewissen Ausschlag schon siehst im Kurs. Was man sagen kann, ist, dass es ja auch da immer diesen Meme gibt, ja, dass quasi Nvidia ja sozusagen die ganze Weltwirtschaft auf seinen Schultern irgendwie trägt. Das heißt, wenn die Earnings irgendwie gut ausfallen, dann gibt's halt wieder nochmal voll den Boost für die gesamte Wirtschaft und für den gesamten Aktienmarkt. Und wenn es irgendwie schlecht ausfallen sollte, dann hat man ja Angst vor dem Abwärtsstrudel, der irgendwie alle mitreißt und dann irgendwie die nächste Rezession irgendwie
auslöst. Panik, ja.
Es gibt aber schon einige Indikatoren, wie diese Earnings ausfallen werden. Und ich glaube, sie werden sehr gut ausfallen. Warum glaube
also,
ich das?
Also man erwartet ja, dass die Erwartungen noch übertroffen werden, wenn ich das richtig sehe, oder?
Also es ist ja immer so, dass ja bei jedem Quartalsbericht ja immer über das vergangene Quartal berichtet wird. Und da wird ja immer dieser Ausblick, diese Guidance gegeben aufs nächste Quartal. Und das hat Nvidia in den letzten Quartalen extrem gut gemanagt, insofern, dass sie halt immer ziemlich, ich sag mal, optimistische Guidance gegeben haben und die dann aber immer nochmal um 10% übertroffen haben, ja. Das heißt, das Managen ist schon immer ganz gut von der Erwartungshaltung her. Und jetzt hat der Jensen Huang ja schon gesagt, okay, Blackwell, also die neue Chip-Generation, das wird die erfolgreichste Chip-Generation, das erfolgreichste Computing-Produkt aller Zeiten sein, ja. Kannst natürlich sagen, okay, der hypt jetzt halt sein Ding irgendwie hoch, aber wenn das halt nicht halten kann, das wäre halt ziemlich schlecht, ja. Also der hat jetzt keinen Anreiz, jetzt einfach nur so das Ganze hochzuhypen. Und wir wissen ja, dass ja in der letzten Generation diese H100-Chips, die ja schon extrem erfolgreich waren, ja, also die waren schon extrem erfolgreich. Und wenn er jetzt sagt, das erfolgreichste Computing-Produkt aller Zeiten, dann müssten da ja theoretisch auch sowas wie iPhones mit drin sein, ja. Weiß nicht, ob er auch daran denkt. Aber was heißt, Jensen sagt halt schon, okay, wird mega. Ja. Und dann gibt es ja viele Player im Ökosystem, die ja schon ihre Reportings rausgegeben haben. Und wenn in jedem einzelnen Call, Earnings Call, Amazon sagt, wir investieren alles, was wir können in KI, aber wir kriegen gar nicht so viel, wie wir haben wollen. Und Microsoft sagt, ah ja, wir hatten eigentlich geplant, irgendwie 30 Milliarden in KI zu investieren, in Data Center, aber jetzt machen wir 40 Milliarden. Und wenn Meta und Google alle sagen, nee, wir investieren alles, was wir haben, irgendwie in AI und so, dann kannst du ja
die Wartelisten raten, sind voll, die Auftragsbücher Geld sind proppenvoll. Ja. Mhm.
Genau, dann hat TSMC, ne, die ja die Produktion von diesen Chips machen, die haben auch schon ziemlich gute Zahlen bekannt gegeben. Und das bedeutet ja wahrscheinlich, dass sie viele Aufträge von Nvidia bekommen. Und die können sie ja nur kriegen, wenn Nvidia wiederum viele Aufträge bekommt. Also ich glaube, das sieht ziemlich positiv aus. Und aktuell steht ja die Aktie so ungefähr bei so $130. Wie gesagt, das All-Time-High war $140. Da bin ich halt ziemlich gespannt, wie es sich dann nächste Woche entwickelt, wenn dann tatsächlich die Earnings sehr positiv ausfallen sollten, ob es dann vielleicht sogar in Richtung $160 oder $180 geht. Und wir hatten ja nach diesen Earnings oder im Vorfeld der Earnings ja immer diese spannenden Entwicklungen. Dass auf der einen Seite du immer sagen kannst, okay, dieses typische, ne, sell the news und Leute nehmen dann ihre Gewinne mit. Das heißt, es kann sein, dass es halt nochmal ein bisschen runtergeht. Bei den letzten Earnings war es aber so, dass im Zeitraum 4 Wochen vor den Earnings und 4 Wochen nach den Earnings die Aktie insgesamt um 60% gestiegen ist, ja. Also einfach ein krasses Movement. Und von daher würde es mich jetzt nicht wundern, wenn wir jetzt auch in den nächsten Wochen, in den nächsten 2-3 Wochen nochmal so eine Aufwärtsbewegung von 30% sehen und halt wirklich die Aktie so in Richtung so $160, $180 geht. Aber am Tag direkt danach kann es auch sein, dass es halt in den ersten Stunden erstmal runtergeht, wegen diesen Gewinnmitnahmen.
Okay, also gäbe es da dann jetzt irgendeinen guten Zeitpunkt vor solchen Earnings zu kaufen? Also wenn man jetzt nicht unbedingt ja irgendeine Sekunde abwarten will, um irgendeinen möglichen Dip zu kaufen, sollte man dann einfach sagen, wenn man an die Aktie glaubt, wäre jetzt zum Beispiel in dieser Woche davor ganz clever da nochmal nachzukaufen, Dollar-Cost-Averaging-mäßig und ja, jetzt nicht, wie gesagt, irgendeine Minute abzuwarten, wo irgendwelche Leute gerade ganz viel verkaufen und Gewinne mitnehmen und man da versucht, irgendeinen Dip zu erwischen, weil das macht sowieso keinen Sinn, wenn man das nicht professionell macht.
Also es wäre schon ganz clever gewesen, bei $90 oder $95 ja, Dollar oder $100
da ist man da immer schlauer, einzukaufen.
Ja. Ja. Und da wusste man ja auch schon, dass die Earnings bald kommen und da wusste man auch schon, dass die Earnings vermutlich sehr, sehr gut sein würden. Ja. Deshalb wäre das eigentlich echt eine perfekte Gelegenheit gewesen, da eben ganz gut einzusteigen. Am Ende ist es halt so, dass ich sage, okay, wenn du halt von der Aktie überzeugt bist, dann glaubst du halt eh, dass die halt steigen wird.
Steigt, ja.
160, 180, 200, wie viel auch immer, ja. Da gibt es jetzt ja schon so Szenarien, wo die Aktie, also so Goldman Sachs-Szenarien, ja, die so sozusagen positive Cases gebaut haben, da soll die Aktie schon auf 240 gehen in absehbarer Zeit. Dann gab es letztens wieder ein total crazy Szenario, ja, von der Cathie Wood, was nicht ernst zu nehmen ist, ja. Die haben das jetzt irgendwie schon auf 3000 gesehen, ja.
Das okay, gut, das schon so ein bisschen crazy.
Die ganze Welt, ja? So groß wie die ganze Welt.
Die einzige Firma, hallo Skynet, so ungefähr.
Genau, auf der Welt. Nee, aber was ich damit sagen möchte, also aus meiner Sicht ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt, theoretisch zu kaufen, bislang, weil es ja eigentlich immer hochgeht, ja. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es jetzt irgendwie runtergeht, jetzt nach den Earnings. Aber klar wären halt solche massiven Dips perfekt gewesen. Jetzt könnte man halt sagen, naja, wenn man jetzt die Aktie ja schon jetzt über die letzten 12, 18 Monate beobachtet hat, sieht man ja, dass es immer mal wieder solche Kaufgelegenheiten gibt. Und dann könnte man natürlich auch sagen, man wartet halt wieder auf so eine. Genauso kann es natürlich einfach sein, dass jetzt der Kurs für immer auf irgendwie 200 irgendwie abhaut. Also letztendlich sage ich halt immer, okay, wenn du halt gerade liquide bist, ja.
Und wenn man gerade Geld hat, dann
kannst du einfach nachkaufen.
Oder halt einfach mal diese automatischen Buy-Orders, die dann ausgelöst werden, einstellen. Da muss man das auch nicht ständig beobachten, weil, wie gesagt, dann bist du dann halt in Urlaub und dann guckst du mal nicht drauf und dann siehst du erst hinterher, dass es da so einen Crash gab, der vielleicht nur, wie lang? 3 Tage angehalten hat?
Genau, ja. Da gibt's, wie gesagt, vorhin, da gibt's immer Leute, die dann schon den endgültigen Abgesang dann machen, ja, auf
den
KI
dreitägigen
und auf
Tech. Bärenmarkt überlebt.
Also, genau, ja. Habe ich auch so gesagt, ja, I survived the bear market, irgendwie Montag bis Mittwoch. Genau.
Ja, also da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Da ich ja in Urlaub bin, machen wir da keine Folge direkt zu den Earnings, aber wir können ja danach dann drüber sprechen. Also wahrscheinlich wirst du eine Solo-Folge dazu machen, denke ich. Du wirst es ja auf jeden Fall sehr genau beobachten, oder?
Genau, und nächste Woche ist ja noch was Besonderes, und zwar die Earnings. Die werden ja Mittwochabend verkündet und ich habe ja dieses Jahr immer mal wieder ja solche TV-Auftritte oder Interviews gehabt, eben auch mit NTV, bei denen ich ja über verschiedene Dinge sprechen durfte, über KI, natürlich auch über Nvidia, über Apple und so weiter. Und typischerweise machen wir das von München aus oder von Berlin aus, wo ich letztens zufällig war. Und da ist es ja so, dass NTV da eben solche Studios hat. Und dann wirst du in der Regel vorm Greenscreen aufgenommen. Und dann wirst du halt dann irgendwie eingebaut in, weiß nicht, Forstbrandenburger Tor oder sowas, als ich in Berlin war. Oder halt in München, vor die Münchner Skyline. Und jetzt bei den Nvidia Earnings wird es so sein, dass ich dann sogar wirklich in Frankfurt an der Börse sein werde. Wir dann halt von dort die Aufnahme machen werden. Und das ist für mich was Besonderes. Ich freue mich total drüber. Einmal, weil ich natürlich Nvidia und so weiter natürlich sehr genau verfolge. Zum anderen aber eben auch, weil ich selbst als Schüler, als Jugendlicher mir immer diese Börsennachrichten damals schon angeschaut habe. Damals, als so diese erste Internetwelle irgendwie losging und Amazon und so noch was relativ Neues war. Und damals hatte ich natürlich von nichts eine Ahnung, aber das hat auf mich schon diese Faszination irgendwie ausgeübt. Und dadurch bin ich ja halt auch eigentlich erst da reingekommen in dieses ganze Thema Technologie und Aktien und irgendwie Wirtschaft studieren und so weiter, ne? Obwohl ich, wie gesagt, damals nichts gecheckt habe. Und von daher fand ich es eh schon ganz cool, dass ich jetzt so in den letzten, 12 Monaten immer mal wieder sozusagen dann auch bei NTV über solche Aktienentwicklungen berichten durfte. Und jetzt dann eben auch so an der Frankfurter Börse dann vor Ort zu sein, wird natürlich was Besonderes sein. Genau, also falls NTV zuhört, also wenn wir das Ganze mal in New York machen wollen, bin ich dafür natürlich auch sehr aufgeschlossen.
An der Wall Street, genau.
Genau, aber ich freue mich auf jeden Fall schon auf nächste Woche
Donnerstag. Bist du das erste Mal dort dann? Also warst du schon mal da in der Börse?
Ich war vielleicht schon mal als Besucher da, weiß gar nicht. Ja. Aber beruflich war ich da noch nie. Und die Earnings sind ja mittwochabends. Wir haben tatsächlich ja auch schon mal bei den vorletzten Earnings dann auch direkt dann so eine Live-Schalte schon mal gemacht. Direkt sozusagen im Anschluss, also quasi dann um 23 Uhr oder so. Und jetzt wird es aber so sein, dass ich dann am Donnerstagmorgen dann um 8.10 Uhr oder so dann bei der Telebörse dann auftreten werde. Das heißt, falls ihr am nächsten Donnerstag noch nichts vorhabt um 8 Uhr morgens, dann schaut doch gerne bei NTV rein in die Telebörse. Und da werde ich dann die Nvidia Earnings analysieren und einschätzen.
Ja, oder man kann es natürlich dann auch auf deinen Kanälen nochmal nachschauen, oder?
Genau, definitiv, ja. Aber schaut gerne live rein, ja, falls ihr lineares Fernsehen habt, ja.
um 8 Uhr morgens, genau.
Genau, und wenn nicht, dann werden wir natürlich im Podcast über die Earnings berichten und auf Social Media könnt ihr dann natürlich auch die ganzen Clips weiterverfolgen.
Ja, also ich verabschiede mich auf jeden Fall jetzt auch in den Urlaub, werde dann auch ein bisschen berichten, dir ein paar Bilder schicken und freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge.
Genau, bis dann, ciao.
Bis dann, ciao.